Für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext. Da geht es um das höchste Gebot. Und dieser Text hat mehr mit dem Judentum und der Geschichte Israels zu tun, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Lasst euch überraschen und lasst euch mitnehmen auf diese Reise, diese Entdeckungsreise. Und ja, der Predigttext ist zu finden bei Markus im 12. Kapitel, Verse 28 bis 34. Und wahrscheinlich kennen wir die Begebenheit, aber ich möchte sie noch in den Kontext einordnen. Ja, es spielt in Jerusalem im Tempelbezirk und vor wenigen Tagen war Jesus in Jerusalem eingezogen, am Palmsonntag. Und seitdem war er oft im Tempelareal unterwegs gewesen. Diese Tempelbesuche waren nicht ohne Konflikte. Beispielsweise hat er als erstes mal die Händler rausgeworfen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an hatte er die Schriftgelehrten gegen sich aufgebracht. Sie beschlossen, Jesus zu töten und sie überlegten nur noch daran, wie sie das besonders geschickt anstellen könnten. Es gab mehrere Begegnungen mit den Schriftgelehrten. Sie stellten ihn zur Rede, wollen seine Vollmacht hinterfragen, stellen ihn auf die Probe. Diese Fragen, die haben es in sich, sind Fangfragen. Es geht häufig um Haarspaltereien. Es geht darum, Jesus reinzulegen. Man kann sich die klammheimliche Freude der Schriftgelehrten vorstellen. Sie reiben sich schon siegesgewiss die Hände. Sie stellen gar keine echte Fragen, sondern sie wollen Jesus in Verlegenheit bringen. Sie wollen ihn zu möglichst angreifbaren Aussagen verleiten. Und diese wollen sie dann als Vorwand für die geplante Tötung verwenden. Jesus antwortet aber so, dass sich die Schriftgelehrten in ihrer eigenen Rhetorik verstricken. Jesus erzählt auch Gleichnisse in diesen Tagen. Das Gleichnis von den Weingärtnern, in dem er auf den Umgang der religiösen Elite mit den Propheten hinweist und den Schriftgelehrten letztlich den Spiegel vorhält. Die Frage der Steuer wird behandelt und aus den Reihen der Hohenpriester kommt die Frage nach der Auferstehung und wie man sich das denn so vorstellen soll. Schwierige Themen. Und die Diskussion ist sicherlich nicht ganz so kurz abgelaufen, wie der Markus sie hier darstellt. Überhaupt ist Markus ja der Evangelist, der ziemlich verdichtet berichtet. Ja, 661 Verse kann man nachlesen, ich habe es nicht gezählt, aber 661 Verse enthält dieses Evangelium, ist relativ kurz. Also, die Diskussion bestand sicherlich nicht nur aus den hier niedergeschriebenen Fragen und Antworten. Es ging wahrscheinlich noch ein bisschen darüber hinaus und hin und her. Ja, Steuer und Auferstehung waren die letzten Themen. Und dann setzt unser Predigttext ein. Also Markus 12, 28 bis 34. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm zu vergleichen, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass nur ein Gott ist und kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ja, soweit der Bericht von Markus. Und dieses Gespräch mit dem Schriftgelehrten, das verläuft anders als die vorangegangenen Gespräche, Diskussionen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Dieser Schriftgelehrte stellt eine echte Frage. Keine Fangfrage, kein Versuch, Jesus irgendwie aufs Glatteis zu führen. Der Schriftgelehrte hatte zugehört vorher. Er hatte den Disput mitbekommen, den Jesus mit Pharisäern und Sadduzäern geführt hatte. Der Schriftgelehrte hatte aufmerksam zugehört und war offensichtlich von den Antworten Jesu beeindruckt. Und daher fragt er ihn. Die konkrete Frage, die der Schriftgelehrte Jesus vorlegt, lautet: Welches ist das Höchste? In meiner Übersetzung steht das erste Gebot. Man kann auch sagen: Welches ist das wichtigste Gebot von allen? Nicht bloß, was ist ein wichtiges? Nein, was ist das Wichtigste, das Erste, das Höchste Gebot? Und dieser Superlativ, der reizt natürlich. Ja, damals wie heute. Verspricht Ordnung und Orientierung. Das ist ganz oben. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt danach. Der Schriftgelehrte möchte es wirklich wissen. Und er möchte wirklich wissen, welche Antwort Jesus auf die Frage gibt. Und mal ehrlich, wer würde das nicht gerne wissen? Was ist das Wichtigste, das ich machen soll? Worauf kommt es wirklich an? Und hätte man hier eine überzeugende Antwort, dann fiele eine Orientierung im Leben leichter. Das ist die Hauptsache. Darauf kommt es an. Schwer zu sagen, was ist jetzt das Wichtigste in unserem täglichen Leben? Flüchtlinge willkommen heißen, ihnen mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnen, Europa schützen und die Werte der Freiheit und der Demokratie, den eigenen CO2-Fußabdruck verringern, um den Klimawandel irgendwie in Grenzen zu halten. Was ist das Wichtigste? Berechtigte Frage. Was ist das Wichtigste, um das man sich kümmern sollte? Und auch bei den Geboten ist es ja schön, oder wäre es schön zu wissen, was denn nun das Wichtigste ist. Und wenn wir selber mal durch die Reihen gehen würden und fragen würden, ich glaube, die Antwort wäre auch nicht einheitlich. Es gäbe sicherlich eine Tendenz, ja, aber ich glaube nicht, dass jeder das Gleiche sagen würde. Und ob das, was wir da rausbekommen, von Gott genauso gesehen wird, das ist die nächste Frage. Ja, ein Teil der jüdischen Gesetzeslehre hatte sich dieser Frage grundsätzlich schon verweigert. Also was das wichtigste Gebot ist, darauf wollten sie nicht antworten. Und das ist irgendwie noch mehr nachvollziehbar als bei den 10 Geboten, denn im jüdischen Gesetz gab es insgesamt 613 Gebote. Da fällt die Antwort naturgemäß noch schwerer. Und da liegt die Frage nahe, ja, welches ist denn jetzt tatsächlich das Wichtigste und was ist Nebensache? In seiner Antwort fasst Jesus, und das ist in den Augen der Juden unerhört, alle 613 Gebote im ganz einfachen Doppelgebot der Liebe zusammen. Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm zu vergleichen, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und damit sagt Jesus erstens nichts Neues und zweitens doch etwas radikal Neues. Nichts Neues, denn er zitiert einfach aus dem jüdischen Gesetz. Die 5 Bücher Mose mit den 10 Geboten und der Abschnitt aus dem 3. Buch Mose, den er hier auch zitiert in seiner Antwort, die sind den Juden ganz gegenwärtig. Sie kennen das in- und auswendig, auch heute noch. Ja. Ist also nichts Neues. Und doch ist es radikal neu, denn Jesus bringt alle 613 Gebote tatsächlich auf einen Punkt. Ja. Gott lieben, erstens. Und zweitens, den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist der Sinn aller Gebote Gottes für uns. Damals wie heute. Also, mehr brauchst du von Gott nicht zu wissen. Da ist alles drin von Gott. Das reicht völlig aus, ganz einfach. An mehr als seine Liebe brauchst du nicht zu glauben. Mehr als bloß deinen Nächsten zu lieben, brauchst du nicht zu tun. Ist doch ganz einfach. Ja, in der praktischen Umsetzung sieht es dann doch leider wieder anders aus. Wirklich echt lieben kriegen wir nicht hin. Trotz aller wörtlichen Äußerungen, ich liebe dich und so weiter, fällt es uns schwer, das ganz bis zum Ende wirklich zu tun. Und mit dem Nächsten, der Nächste, der mir wirklich nah ist, da bemühe ich mich dann noch wirklich, aber je weiter weg mein Nächster ist, desto schwieriger wird es. Es gab ja mal einen Menschen, der von sich behauptet, also es gab sicherlich mehrere, aber einer, von dem ich weiß, dass er von sich behauptet hat, dass er alle Menschen liebt, das war Erich Mielke. Ja, und wir wissen, er war ein Lügner und man hat ihn auch für diese Aussage auf offener Bühne ausgelacht. Peinlich. Ja, kommen wir zurück zum Predigttext. Im Zusammenhang mit Jesu Antwort spricht man ja gerne vom Doppelgebot der Liebe, aber genau betrachtet geht diesem Doppelgebot noch ein Appell voraus. Der Appell, nur einem einzigen Gott und Herrn zu folgen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, es sind letztlich 3 Gebote, die hier stehen. Also einmal wirklich nur Gott und dann das Doppelgebot der Liebe. Sind diese 3 Gebote, in denen Jesus den gesamten Willen Gottes zusammengefasst und gebündelt hat. Und dadurch gewinnt dieses Gebot eine wirklich grundsätzliche, grundlegende Bedeutung. Es geht in diesem Gebot auch darum, dass ein Mensch sich entscheiden muss, zu welchem Herrn er gehören will. Da gilt nicht sowohl als auch, sondern entweder oder. Da geht es nicht nach dem beliebten Verfahren, sich alle Optionen offen zu halten. Ich nehme ein bisschen von dem, was ich vom Buddhismus verstehe, eine Prise Taoismus und Christentum auch so ein bisschen, ist auch nicht schlecht. Und man mischt das zusammen und hat seine eigene Religion daraus. Nein, die Frage lautet, welche Bindung gehe ich ein? Jesus selbst hat in der Bergpredigt eine bleibend aktuelle Konkretisierung geliefert. Niemand kann 2 Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, mit dem Mammon war hier das Geld gemeint, aber man kann dafür auch alles andere einsetzen. Man kann nicht Gott dienen und. Ja, das funktioniert nicht. Ja, mit anderen Worten wiederholt dieser Appell in Jesu Antwort das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dieses Gebot nimmt uns in die Verantwortung. Du hast in Gott ein klares Gegenüber. Ihr beide habt einen Bund miteinander. Ihr habt euch aneinander gebunden. Was der eine tut, betrifft den anderen. Verstößt der Mensch gegen die Regeln des Bundes, mordet er, stiehlt er, verstößt er gegen ein Gebot, redet schlecht über einen anderen, dann zieht Gott ihn zur Verantwortung. Muss der Mensch Übles erdulden, dann klagt er Gott an. In vielen Psalmen kann man das hören. Eine Flucht aus diesem Bund, das wäre, sich einfach weitere Götter zu erfinden. Gott lieben, wie geht das? Was heißt das? Ich stelle mir vor, dass es einem um ein Gefühl tiefer Dankbarkeit geht, von der man erfüllt ist, von der ein Mensch erfüllt ist, der weiß, dass da einer ist, der die ganze Welt erhält und trägt und der auch ihm selbst sein ganz persönliches, unverwechselbares Gesicht gegeben hat. Einer, bei dem der Wert jedes Menschen gut aufgehoben ist. Und dieses Empfinden löst gleichzeitig ein großes Staunen über Gott und ein Lob über Gottes Größe aus. Dieses Verhältnis zwischen Gott und seinem menschlichen Bündnispartner soll durch und durch von Liebe bestimmt sein, und zwar einer Liebe, die das ganze Herz, die ganze Seele, das ganze Denken und alle Kraft mobilisiert. Man kann es gar nicht hoch genug schätzen, dass Liebe den Kern des Miteinanders von Gott und Mensch ausmacht. Denn Liebe, das ist gleiche Augenhöhe. Partnerschaftlichkeit. Liebe ist kein Geschäft auf Gegenseitigkeit, sondern Vertrauensvorschuss. Großmut, Geduld. Liebe heißt Verzicht auf Sicherungsklauseln. Stattdessen Hingabe und sich ausliefern. Das ist unter Menschen schon schwer genug, da die sich dort von gleich zu gleich begegnen. Und da sollte es funktionieren zwischen Gott und Mensch. Ja, das ist nur möglich, weil Gott uns mit seiner Liebe zuvorgekommen ist, weil er Mensch geworden ist und damit von sich aus schon längst gleiche Augenhöhe hergestellt hat. Ja, und dann haben wir das Gebot der Nächstenliebe. Hier fällt es besonders leicht zu zeigen, dass und wie es viele Einzelgebote zusammenfasst. Der Apostel Paulus hat das auf die einfache Formel gebracht. Er schreibt an die Römer, seid niemandem etwas schuldig, außer dass sie euch untereinander liebt. Jesus verknüpft hier ganz bewusst die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe. Sein Doppelgebot funktioniert wie zwei Seiten einer Medaille. Das Gebot der Liebe zu Gott kann gar nicht anders gehalten werden als dadurch, dass man auch seinen Nächsten liebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und die Erfüllung des Gebots der Nächstenliebe ist überhaupt nur möglich, wenn wir selbst getragen und umfangen sind von Liebe. Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Beides aus dem ersten Brief an Johannes. Erster Johannesbrief. Ja, interessant ist auch, wie Jesus die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten einleitet. Denn das ist bei dieser Frage ganz anders als bei den anderen Fragen, die die Schriftgelehrten zuvor gestellt haben. Da hat Jesus meistens, oder schreibt Markus, hat war die Begebenheit so: Jesus antwortete und sprach. So wird es eingeleitet. Und hier ist es anders. Die Antwort Jesus richtet sich nicht nur an den Schriftgelehrten persönlich, sondern Jesus beginnt mit: Höre Israel. Und bei diesem Höre Israel muss man mal etwas genauer hinschauen. Der eine oder andere hat sicherlich schon darauf gewartet. Ja? Vordergründig kann man bei diesem Höre Israel sicherlich meinen, hiermit ist das Volk Israel angesprochen. Die Antwort richtet sich also nicht nur an den Schriftgelehrten, sondern betrifft das ganze Volk Israel. Kann man so sehen, ist sicherlich richtig, greift aber immer noch zu kurz. Da steckt mehr dahinter. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Wer sich ein wenig in der Schrift auskennt, davon konnte man bei dem Schriftgelehrten ausgehen. Wer sich also auskennt, der entdeckt sofort, dass dies die Worte sind, mit denen das höchste jüdische Gebet anfängt. Das Schma Israel. Höre Israel. Was Jesus hier sagt, ist ein wörtliches Zitat aus dem 5. Buch Mose, 6. Kapitel. Und es zielt tief in das Herz des Glaubens Israel. Es zielt in das Herz des jüdischen Glaubens hinein. Für Juden gibt es die Verpflichtung, dieses Gebet täglich zu sprechen. Und wer zufällig an einem Ort vorbeikommt, wo dieses Gebet gesprochen wird, der bleibt stehen und stimmt mit ein, um sich nicht aus der jüdischen Gemeinschaft auszuschließen. Ich habe überlegt, wo das bei uns Christen der Fall sein könnte. Und es fällt mir eine Begebenheit ein, wo ich denken würde, da ist es wahrscheinlich. Ja? Ich denke auf dem Friedhof, wenn am Grab das Vaterunser gebetet wird. Dass man dann eben nicht vorbeigeht, sondern stehen bleibt und vielleicht auch nur still mitbetet. Ja, das wäre so, ist mir als einziges eingefallen, wo wir das als Christen tun würden. Für die Juden ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn sie das Schma Israel hören, stehen zu bleiben und mitzumachen. Ja, ein enorm wichtiges Gebet, das Jesus hier wirklich zitiert und wo er den Schriftgelehrten wirklich im Innersten auch trifft. Ja, wo er genau weiß, da ist der Glaube Israels verwurzelt. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum dieser Text gerade heute am Israelsonntag dran ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn Jesus dem Schriftgelehrten mit diesem Gebet antwortet, im Tempelbezirk, wo naturgemäß viele Juden unterwegs sind, und er spricht diese ersten Worte, der wird still geworden sein. Ja. Da wird man sich umgedreht haben, hoppla, was ist jetzt hier? Ne? Und da wird, denke ich, einiges los gewesen. Ja, höre das Zitat Jesu, beginnt mit höre. Darüber kann man auch noch mal nachdenken. Es beginnt nicht mit lerne erstmal dies oder tue erstmal das. Es beginnt mit höre. Ja. Da kann man noch ein bisschen was zu sagen. Ich lasse das jetzt mal weg. Und springe zum Schlusswort. Ja. Das, was Jesus am Schluss sagt, das ist auch ziemlich interessant. Da sagt er zum Schriftgelehrten: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und was damit nicht fern, ja, vielleicht verhalten klingt, kann man auch anders übersetzen: Du bist ganz nah dran. Und auch da habe ich überlegt, wo sagt Jesus sowas? Ja, du bist ganz nah dran. Da fällt Kreuzigungsszene, fällt mir ein. Ja. Einer der beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden, lästert Jesus und der andere sagt, ja, mach mal die Augen auf. Und Jesus sagt zu dem, der nicht gelästert hat, also der ihn da quasi verteidigt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist auch erstaunlich. Ja, schon interessant, dass Jesus hier so über den Schriftgelehrten und auch über den Übeltäter am Kreuz urteilt. Denn ja, so ein direktes Bekenntnis zu Jesus Christus als Herrn und Heiland haben sie nicht abgeliefert. Zumindest ist es nicht irgendwo verschriftlicht. Unterwiesen in dem, was Jesus Christus gelehrt hat, sind sie auch nicht gewesen. Getauft, weiß man nicht. Ja? Was ist es, dass jemand wirklich da auch in solchen Situationen zum Bürger des Reiches Gottes macht? Ja, interessante Frage. Diese Frage geht uns zwar auch ganz persönlich an, aber nicht nur. Ja? Sie bewegt uns auch im Blick auf die ungezählten Menschen hierzulande und in fernen Ländern, die entweder der Liebe Gottes nie begegnet sind oder von ihr nicht gepackt und überwältigt wurden. Jesus beauftragt uns, das Evangelium endlich auch zu denen zu bringen, die es bisher nicht gehört haben, die bisher nicht von dem Wort Gottes und von seiner Fülle gepackt wurden. So dürfen und so sollen wir dann auch handeln. Wir Christen sind gesandt, zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, um diesen Weg anziehend und verlockend zu machen, indem wir auf Gott hinweisen, nicht auf uns, sondern auf Gott, auf seine Güte, auf seine Treue, auf seine Allmacht. Darauf sollen wir hinweisen. Das ist unsere Aufgabe, der wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft nachkommen sollen. Alles andere können wir getrost Gott überlassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.